Deutschlandfunk, eine Welt.
Im Sudan führen seit 6 Wochen die reguläre Armee und die Paramilitärs von den Rapid Support Forces Krieg gegeneinander. Auch in dieser Nacht gab es wieder Luftangriffe auf Außenbezirke der Hauptstadt Khartoum. Die Vorräte an Lebensmitteln, Bargeld und lebensnotwendigen Gütern im Land gehen rasch zur Neige. Staatliche Strukturen kollabieren. Doch ein Ende der Kämpfe ist derzeit nicht in Sicht. Eine zwischenzeitlich ausgehandelte Waffenruhe hielt nur vorübergehend. In der Region Darfur sind in dieser Woche neue Kämpfe am Boden aufgeflammt. Dabei befinden sich schon jetzt mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht. Die von den USA am Freitag versprochene Nothilfe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ist da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Doch viel mehr als Nothilfe kann die internationale Gemeinschaft derzeit nicht leisten. Am Montag wird der UN-Sicherheitsrat erneut über die Lage im Sudan beraten. Aber aktuell zeigen sich die Kriegsparteien unbeeindruckt von den Appellen aus dem Ausland. Das könnte sich aber ändern, wie Anna Osius in ihrem Beitrag über die Lage im Land und die Pläne des UN-Sondergesandten berichtet.
Pechschwarze Rauchwolken steigen über Khartoum in den Himmel, Schüsse sind zu hören. Noch immer gehen die Kämpfe im Sudan weiter, noch immer gibt es kaum eine Atempause für die vielen verzweifelten Bewohner der sudanesischen Hauptstadt. So erzählt der Journalist Mohamed El-Tayeb im arabischen Nachrichtensender Sky News Arabia.
Die humanitäre Krise verschlimmert sich von Tag zu Tag. Einige Stadtteile klagen über Wasser- und Stromausfälle und das Bargeld wird knapp. Die Menschen sitzen immer noch in ihren Häusern fest und verlassen sie nur mit äußerster Vorsicht.
Und viele verlassen ihre Häuser nur, um zu fliehen. Mehr als 700.000 Menschen sind mittlerweile innerhalb des Sudans auf der Flucht, melden die Vereinten Nationen. Über 200.000 haben das Land bereits verlassen. Sie stranden in den Nachbarländern, im Tschad, im Südsudan oder in Ägypten. So wie Sana. Die junge Mutter sitzt mit ihren beiden Töchtern in einem kargen Raum in Ägyptens Hauptstadt Kairo. Ein Bett, einen kleinen Tisch, ein Stuhl, einen Ventilator. Mehr haben sie nicht. Auf dem Handy verfolgt Sana die Nachrichten aus ihrer Heimat. Ihre kleine Tochter, vielleicht 5 Jahre alt, kauert neben ihr und wischt der Mutter behutsam die Tränen aus dem Gesicht. Die Erinnerungen kommen immer wieder hoch, sagt die Mutter der Nachrichtenagentur Reuters. Ihre Töchter seien traumatisiert.
Neben unserem Haus schlugen zahlreiche Raketen ein. Überall in unserer Nachbarschaft wurde gekämpft. Die Schüsse hörten nicht mehr auf. Das Gebäude wackelte. Wir hatten solche Angst. Meine Töchter haben das alles erlebt. Sie haben so schlimme Szenen gesehen. Meine Kleine schreit immer noch nachts und fragt weinend, warum sind diese Leute gekommen, um uns zu töten? Ich kann sie kaum beruhigen. Wenn ein Flugzeug über uns fliegt, rennt sie weg und schreit, Mama, die werden uns bombardieren. Ich muss ihr dann erklären, dass es hier nur ein normales Flugzeug ist und uns nicht tötet.
Sie sind jetzt in Sicherheit. Doch die Mehrheit der Vertriebenen steckt im Sudan fest, wissen nicht mehr wohin. Viele Binnenflüchtlinge schlagen sich zu der Küstenstadt Port-Sudan im Osten des Landes durch. Die Stadt gilt als einigermaßen sicher. Hunderte Familien kampieren im Freien. Mit Tüchern und Planen haben sie unter Büschen versucht, ein Lager aufzuschlagen, kochen auf dem offenen Feuer. Mutter Riem ist verzweifelt.
Wir kommen aus dem Krieg, haben unsere Männer verloren, unsere Häuser sind zerstört. Selbst wenn wir zurück könnten, wo sollen wir hin? Wir haben Kinder und sitzen hier in der Hitze fest. Bitte helft uns, helft diesen Kindern. Hier sind Schwangere und Alte und kranke Frauen und ihre Gesundheit verschlechtert sich.
Nicht weit von den Flüchtlingen entfernt, in einem Hotel in Port-Sudan, sitzt der deutsche UNO-Sondergesandte für den Sudan, Volker Perthes. Er sieht das Elend jeden Tag. Auch er und sein Team mussten Khartoum aufgrund der heftigen Kämpfe verlassen. Jetzt versucht Perthes vom Hotelzimmer aus, improvisiert, den UN-Betrieb am Laufen zu halten.
Das ist manchmal schwierig, weil wir kein Internet haben oder weil es keine regulären Telefonverbindungen gibt. Aber wir sind in ständigem Kontakt. Ich bin persönlich auch in ständigem Kontakt mit den Kriegsparteien. Die Herausforderung, die wir haben, ist tatsächlich, die Hilfe zu den Menschen in den Kampfzonen zu bringen. Dafür brauchen wir einen sicheren Waffenstillstand.
Kritik, die Vereinten Nationen kämen wie oft zu langsam, leisteten Hilfe zu spät und zu wenig, will Perthes nicht gelten lassen.
Es ist immer leicht zu sagen, dass die Vereinten Nationen zu spät kommen. Viele von den Vorräten, die wir im Land gehabt haben, die zur Verfügung gestanden hätten, um zum Beispiel Krankenhäuser zu versorgen, sind geplündert worden, was es für uns ganz, ganz schwierig macht, Hilfe schnell und effektiv zu leisten.
Im Sudan kämpft die Armee des Militärchefs und de facto Präsidenten Al-Burhan gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces von seinem langjährigen Stellvertreter Dagalo, genannt Hemeti. Zur Eskalation kam es, weil Hemetis Miliz in die nationale Armee integriert werden sollte. Ein Machtverlust, den Hemeti nicht hinnehmen wollte.
Noch am Tag zuvor habe ich persönlich lange Unterhaltungen gehabt mit den Führern beider Seiten. Wir haben immer wieder gesagt, dass ein Land, was zwei oder drei Armeen hat, nicht stabil sein kann. Es gibt immer Möglichkeiten, einen Krieg zu beenden und alle Kriege enden irgendwann. Wir sind jetzt in einer Phase, wo die beiden Kriegsparteien erkannt haben, dass es nicht so leicht ist, einen Sieg über die andere Seite zu erreichen. Dass selbst ein militärischer Sieg dazu führen könnte, dass sie das Land verlieren oder einen großen Teil der Infrastruktur des Landes und der Bevölkerung.
Perthes hofft jetzt auf weitere Verhandlungen für eine Waffenruhe. Für den deutschen UNO-Sondergesandten steht fest, er will bleiben und im Sudan vermitteln, solange es geht.
Wenn ich keine Hoffnung hätte, dass der Krieg sich beenden ließe und dass der Sudan eine bessere Zukunft hätte, dann wäre ich in der Tat nicht hier. Aber ich bin hier, weil ich sicher bin, dass dieser Krieg enden muss und dass er enden kann.
Einen Optimismus, der Ihnen vielleicht Mut machen soll. Rim, Sana und den vielen anderen Flüchtlingen aus dem Sudan, die nur eines hoffen, dass sie bald in ihre Heimat zurück können, nach Hause, falls von ihrem Zuhause nach den Kämpfen überhaupt noch etwas übrig geblieben ist.